Der heutige Predigttext ist das zweite Kapitel vom ersten Thessalonicher Brief, die Verse 1 bis 12. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter, ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses Wort. Hab Dank, dass du uns dein Wort gibst, um uns zu lehren, um uns zu helfen, zu ermahnen, aufzurichten, zu trösten. Du weißt, was wir brauchen, Herr, bitte öffne du unsere Herzen und unseren Verstand, dass wir verstehen, was du uns sagst. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Kirche in Thessaloniki ist eine gute Kirche. Sie bereitet dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern große Freude. Das haben wir schon im ersten Kapitel lesen können, im Rahmen der Grüße und der ersten Ansprache. Die Paulus und seine Mitarbeiter geben dieser Gemeinde das Zeugnis, dass sie Früchte des Glaubens bringen in einer Umgebung, die von schlechter Moral und von Götzendienst überfließt. Eine Umgebung, die dem Evangelium feindlich gesinnt ist. Diese Kirche in Thessaloniki ist vielleicht nicht zahlreich, sie ist wahrscheinlich keine große Gemeinde. Es gibt Leiden, es gibt Widerstand, es gibt Druck von außen. Wie wir auch in späteren Kapiteln noch erfahren, gibt es auch Traurigkeit, Verunsicherung, es gibt die Gefahr der Entmutigung. Aber was herausragt, das, was der Apostel hervorhebt hier bei dieser Kirche, bei dieser Gemeinde, ist, dass die Thessalonicher weitherum bekannt geworden sind dafür, dass sie sich von einem Leben im Götzendienst abgewandt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und dass sie ganz in der Hoffnung auf den auferstandenen Sohn Gottes leben und in der Erwartung seiner Wiederkunft nach vorne blicken. Daran, sagt der Apostel im ersten Kapitel, daran erkennen wir, dass ihr Erwählte Gottes seid. Eure Veränderung ist nicht das Resultat von menschlichen Bemühungen, gut zu sein, sondern ist Gottes Wirken an euch. Aber er lässt dann auch nicht weg, dass es auch eine menschliche Seite gibt, menschliche Gründe, dass sich die Thessalonicher so entwickelt haben. Gott wirkt auch durch Menschen. Er sendet menschliche Diener, um an seinen Erwählten zu wirken, zu arbeiten. Paulus und seine Mitarbeiter sind solche Diener, die Gott gesandt hat, damit er durch sie an den Thessalonichern wirkt. Und auch an anderen Gemeinden natürlich. Der Apostel sagt hier in diesem Kapitel, ohne Scheu und ohne falsche Demut, dass sie, er und seine Mitarbeiter, ihren Dienst in einer Weise ausgeübt haben, die geeignet war, die Thessalonicher in ihrem Wandel im Glauben und im geistlichen Wachstum zu fördern. Dieses zweite Kapitel, das wir vor uns haben, das könnten wir in zwei Teile gliedern, wovon wir den ersten Teil jetzt gelesen haben. Zwei Teile. Wir könnten diese beiden Teile ganz kurz überschreiben mit wir und ihr. Wir die Apostel und ihr die Thessalonicher. Am Anfang des Briefes in den Versen 5 und 6, da deutet Paulus schon einmal an, was er dann in diesen beiden Hälften des zweiten Kapitels weiter sagt, ausführt. Er schreibt in Vers 5 und 6, ihr wisst, als was für Leute wir bei euch aufgetreten sind und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Also das wir und ihr kommt da schon vor. Wir sind so aufgetreten und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Das kommt in den zweiten Kapitel, in dem zweiten Kapitel ausführlicher zum Ausdruck. Wir sind als Vorbilder zu euch gekommen mit einer Botschaft und mit einer Lebenseinstellung und Lebensführung. Und ihr habt uns nachgeahmt. Und das ist ein Prinzip, was Paulus hier erklärt oder darlegt. Ein Prinzip, das die Kirche Christi und das Leben in ihr formen soll, formen muss. So muss es sein. Das christliche Leben besteht nicht vor allem in einer Philosophie, wie das zum Beispiel eben bei den Griechen in Thessaloniki gelehrt und praktiziert wurde, so dass kluge Männer ihre Theorien über eine hohe Moral oder ein gelungenes Leben verkünden und die Leute versuchen dann, das in ihrem Leben anzuwenden, umzusetzen. Nein, das christliche Leben beginnt damit, dass eine historische Tatsache bekannt gemacht wird. Es wird verkündet, was Gott getan hat, um verlorene Sünder zu retten, die bisher es nicht fertiggebracht haben, richtig und zu Gottes Gefallen zu leben. Und dann lebt der Christ, der diese gute Nachricht glaubt und annimmt, dann lebt er aus der Kraft, die Gott dazu gibt, zu seinem Wohlgefallen. Und dieses christliche Leben kann auch nicht isoliert gelebt werden, sondern es wird in der Gemeinschaft gelernt. Das christliche Leben wird in der Gemeinschaft gelernt. Dazu gab und gibt Gott eben auch Vorbilder, die darin schon geübt sind, die durch die Kraft von Gottes Geist gewandelt sind und in der Erfahrung auch ein Stück voraus sind. Und so haben eben auch die 12 Apostel vom Herrn Jesus gelernt. Ihre Jüngerschaftsschule war nicht ein Hörsaal, wo der Herr Vorträge gehalten hat. Nein, sie lebten mit ihm. Er berief sie, mit ihm zu leben, indem er sagte, folge mir nach, komm mit und lebe mit mir. Und so lernten sie, indem sie mit ihm gingen, ihm zuhörten, wie er Gottes Wahrheit erklärte und ganz langsam mit viel Versagen ihn nachahmten. Und später befähigte er sie durch den Geist, den er auf sie ausgoss, so wie er den Menschen die frohe Botschaft von der Rettung zu verkünden und ihnen auch zu zeigen, wie man das christliche Leben lebt. Zu zeigen durch ihr Vorbild. Und darum schreibt auch der Apostel Paulus immer wieder in seinen Briefen an mehreren Stellen, zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Oder 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Philipper 3, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und es gibt mehr solche Stellen. Den Thessalonichern gibt er das Zeugnis, dass sie eben solche Nachahmer geworden sind. Und dass darum der Dienst von Paulus, Timotheus und Silas fruchtbar geworden ist. Nun, damit sie nachgeahmt werden können und dass die Nachahmung auch im geistlichen Sinn erfolgreich ist, mussten sie eben entsprechende Vorbilder haben. Und dieses Vorbild, das sie den Thessalonichern gegeben haben, beschreibt der Apostel in diesen folgenden Versen im ersten Teil des zweiten Kapitels. Der erste Satz des Abschnittes fasst zusammen. Unser Eingang bei euch war nicht vergeblich. Und dieses Wort, das hier mit vergeblich übersetzt ist, kann eigentlich auf zwei Arten wiedergegeben werden. Eigentlich heißt das Wort, bedeutet das Wort kenos, wörtlich leer. Im übertragenen Sinn kann es auch närrisch oder dumm oder wertlos heißen. Wenn wir den Zusammenhang des Abschnittes beachten, dann sollten wir wohl eher mit dumm oder wertlos übersetzen, anstatt mit vergeblich. So würde Paulus eher dann das Wesen ihres Dienstes beschreiben, mit diesem Wort, wie es nicht war, und nicht die Wirkung. Also würde er dann sagen, unser Eingang bei euch, das heißt, so wie wir unter euch gelehrt und gelebt haben, das war nicht dumm oder wertlos, sondern so, wie es Gott gefällt. Nützlich als Vorbild für euren Wandel vor dem Herrn. Und wie er diesen vorbildhaften Dienst dann im Folgenden beschreibt, kann mit einem Satz eigentlich zusammengefasst werden. Nicht auf eigenen Vorteil bedacht, nicht damit wir selber gut dastehen, sondern ganz dem Evangelium hingegeben. Seine Beschreibung seines oder ihres Dienstes beginnt mit einer Reihe von Negativen, wie ihr gemerkt habt. Er sagt zuerst ausführlich, wie sie ihren Dienst eben nicht taten. Und damit sagt er eigentlich, ja, so hätten wir auch auftreten können. Und es gab viele unter den Griechen damals, auf die diese negative Beschreibung passte. Und darum sagt Paulus, nicht so, sondern so, was nachher dann kommt im Positiven. Und nicht nur damals war das so, dass die Leute so auftraten nach dieser negativen Beschreibung. Wir finden bis heute viele Redner, auch christliche Verkündiger, bei denen ihre eigenen Interessen im Vordergrund stehen. In der Tat ist jeder Prediger gefährdet, so zu predigen, dass er bei den Menschen gut angesehen ist. dass er für seine Art der Verkündigung gerühmt wird. Jeder Prediger ist versucht, so zu predigen, dass man nachher sagt, das ist ein guter Prediger, ein guter Redner. Leider kommen bei mir solche Gedanken auch ab und zu. Paulus und seine Mitarbeiter können ohne falsche Demut sagen, dass sie nicht so auftraten. Der Umstand, dass sie verfolgt wurden und von der religiösen Elite verachtet wurden, hat dabei geholfen, dass sie vor diesem Hochmut bewahrt wurden. Die Mehrheit der Menschen war ihrem Dienst nicht zugeneigt. Darum waren sie umso mehr gedrängt, sich zu fragen, welche Art Dienst denn Gott gefällt. Vers 3 lesen wir: Zuerst unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum. Sie waren sich der Wahrheit des Evangeliums bewusst. Kein Irrtum, sondern die Wahrheit des Evangeliums. Sie waren so sicher, dass sie Gottes Wahrheit verkündigen, dass sie auch bereit war, dafür Widerstand und Leiden in Kauf zu nehmen. Mit der Wahrheit des Wortes Gottes bekämpften sie die schädlichen Irrtümer, die bei den Griechen in Thessaloniki hochgehalten wurden. Den Korinthern beschreibt Paulus den Charakter ihrer Verkündigung so, 2. Korinther 10, Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebilde und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und damit nennt er den Inhalt und die Absicht der Verkündigung. Und dann sagt er aber mehr darüber, welche Herzenshaltung ihr Predigen bestimmt. Er sagt: Nicht aus Unlauterkeit, nicht mit List, haben wir verkündigt. Unlauterkeit bedeutet, dass die Motivation, mit der man etwas tut, nicht rein ist. Das Gute ist vermischt mit falschen Motiven. Die Listigkeit ist so ein unlauteres Motiv. Man gibt vor, es gut zu meinen, hat aber etwas anderes im Sinn. Die Schlange, die ja auch ein Bild für den Teufel ist in der Bibel, sie fängt ihre Opfer mit List. Sie versteckt und verstellt sich. Und wenn das Opfer in die Nähe kommt und nichts Böses ahnt, zack, schlägt sie zu. Eine Verkündigung mit List würde bedeuten, dass man den Hörern etwas vormacht und ihnen falsche Versprechen macht, um Anhänger zu finden. Paulus und seine Mitarbeiter wandten keine Tricks an, um Nachfolger zu gewinnen. Sie machten keine Show, um ihre Botschaft attraktiver zu gestalten. Sie benutzten keine peppigen Programme, um die Leute anzuziehen. Sie verkündigten einfach die rettende Wahrheit und vertrauten auf Gott, dass er durch sie seine Erwählten sammelt. Sie redeten auch nicht so, dass sie Menschen gefielen. Ihre Predigten waren keine Auftritte, keine Performance. Es gab keine Werbung in Thessaloniki, die sagte: Der berühmte und große Redner Paulus kommt in die Stadt, sodass die Menschen in Scharen anreisten, um ihn und seine großen Ideen zu hören. Das war die Methode der griechischen Rhetoriker. Sie machten mehr auf sich selbst als auf die Botschaft aufmerksam. Sie waren berühmt dafür, wie sie die Dinge sagten, wie klug sie formulieren konnten. Dabei war der Inhalt ihrer Reden kaum hilfreich, besonders nicht geeignet, um Verlorene zu retten. Leider gibt es solche berühmten und begehrten Redner auch heute zu oft im christlichen Umfeld, auch im breiteren reformierten Lager, muss man sagen. Sie werden gefeiert als große Prediger und die Gläubigen reisen an Konferenzen, um sie zu hören und zu sehen. Und sie verkaufen viele Bücher, in denen sie erklären, wie man ein erfolgreicher, gesunder und selbstsicherer Christ sein kann. Oft hören die Gläubigen mehr auf solche Verkündiger und Bücher als auf den unbedeutenden Pfarrer in ihrer Gemeinde, der nicht berühmt ist und manchmal auch eher langweilige Predigten hält. Zu der Absicht, Menschen zu gefallen, gehört auch schmeichelnde Rede, die Paulus hier nennt. Es ist ein Reden, das den Hörern Honig ums Maul schmiert und ihnen sagt, wie gut sie sind. Paulus und seine Mitarbeiter schmeichelten niemandem, sondern sie predigten ihren Hörern die traurige, aber die überaus wichtige Wahrheit, dass sie eben nicht gut sind, sondern verlorene Sünder. Und dann, dass sie zu Christus kommen müssen und dürfen, um gerettet zu werden. Zusammenfassend sagt Paulus, dass sie nicht mit einem Vorwand für Habsucht predigten. Dabei steht Habsucht eigentlich für die eigennützigen Motive. Alle vorher genannten Motive, Unlauterkeit, List, Menschengefälligkeit, schmeichelnde Rede, sind ein solch täuschender Vorwand. Sie wurden von den großen und berühmten Rednern benutzt, um sich dadurch selbst zu bereichern, um sich Vorteile zu verschaffen. Diese redeten nicht, um den Menschen zu dienen, sondern sich selbst. Die Apostel suchten nicht Ehre von Menschen, sondern die Zustimmung Gottes. Sie wurden ja von Gott ausgewählt, um seine rettende Wahrheit zu sagen. Und das taten sie, auch wenn das hieß, dass sie abgelehnt, verachtet und sogar gewalttätig behandelt wurden. So waren sie ganz auf das Heil und das Wohl der Menschen konzentriert, die Gott ihnen anvertraut hat. Ihr Dienst, wie ihn dann der Apostel Paulus ab Vers 7 beschreibt hier, war von aufopfernder Liebe geprägt. Er ahmte nach, was der Herr selbst vorlebte. Wie er sagte, Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als eine Erlösung für viele. Paulus und seine Mitarbeiter waren zart wie eine stillende Mutter, sagt er. Ja, eine liebende Mutter, die will nur das Beste für ihr Kind. Sie sorgt sich nicht zuerst um sich selbst, sondern sie würde lieber Schaden nehmen, als dass ihr Kind Mangel leiden müsste. Paulus sagt, sie seien so in Liebe zu den Thessalonichern hingezogen gewesen, dass sie ihnen nicht nur das Evangelium predigten. Natürlich, das taten sie auch und mit der Bereitschaft zu leiden. Aber sie gaben noch mehr, sie teilten ihr Leben mit ihnen. Sie hatten nicht nur Hörer vor sich, sondern sie hatten Lebensgefährten. Thessalonicher hatten nicht nur Prediger, sondern sie hatten Lebensgefährten. Und sie kamen nicht nur für die Predigt vorbei, die Apostel, um nachher wieder den Saal durch die Seitentür zu verlassen. Nein, sie öffneten ihr Leben. Sie ließen die Geschwister da hineinschauen. Paulus ist der Apostel, der in seinen Briefen am meisten über seine eigenen Nöte und Sorgen und auch über seine Schwachheiten und seine Sünde predigt, spricht. Und das ist das Vorbildhafte an seinem Dienst. Er legt seine Schwächen offen und zeigt, wie er damit umgeht und wie er Gottes Hilfe erfährt. Und da ist nichts von der kühlen Distanz eines großen Theologen. Er ist einfach der Mensch, Paulus, der aus Liebe zu den Verlorenen durch die Welt reist und ihnen den Christus zeigt, auch anhand seines eigenen Lebens. So schreibt er auch an Timotheus: Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Also, die Gnade und Barmherzigkeit Christi, die Paulus zuteil geworden ist, die zeigt er, damit er zum Vorbild sein kann für die, die an Christus glauben. Die Liebe, die Paulus und seine Mitarbeiter den Thessalonichern erwiesen, die kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie für ihren Dienst keinen Lohn annahmen. Denn in Vers 9 schreibt er: Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. In seinem ersten Brief an die Korinther verteidigt Paulus sein Recht, für seinen Dienst Lohn zu empfangen. Er sagt, alle haben das Recht, die Verkündiger sind, dass sie Lohn von den Geschwistern dafür empfangen, von der Kirche. In 1. Korinther 9, Vers 14 schreibt er: So hat es auch der Herr angeordnet, wer das Evangelium verkündigt, soll vom Evangelium leben. Aber er wollte auch seine ihm Anvertrauten nicht mehr als nötig belasten. So hat er manchmal aus Liebe zu ihnen auf den Lohn verzichtet und nebenbei als Handwerker gearbeitet. Die Liebe der Apostel war zart wie die einer stillenden Mutter. Sie war auch wie die eines Vaters, sagt er, der seine Kinder versorgt und sie belehrt und ermahnt und tröstet. Und diese väterliche Liebe setzte alles daran, seine geistlichen Kinder im Wachstum des Glaubens zu fördern. Er sagt: Wir haben euch beschworen, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und in dieser Absicht war er eben nicht nur ein reisender Verkündiger, der durch das Land zieht und der auf den Kanzeln der Synagogen das Evangelium predigt. Wie der Sohn Gottes, der die himmlische Herrlichkeit verließ, der Mensch wurde und zu uns Menschen kam, um zu dienen, so waren auch Paulus und seine Mitarbeiter einfach Menschen unter Menschen und teilten das Leben mit ihnen und dienten ihnen in praktischer Liebe. Nun, wie können wir Nachahmer sein? Dieser Weise, Art und Weise, wie die Apostel dienten. Wie können wir Nachahmer sein? Wir haben ja hier nicht nur die Gelegenheit, uns zu fragen, wie unsere Verkündiger sein sollten. Wir sollten nicht fragen, ja, wie können wir die beurteilen, die Verkündiger sind, sondern wir wollen ja das für uns wissen. Wie können wir Nachahmer sein? Wir haben gesehen, dass die Apostel Vorbilder waren, die Thessalonicher nachahmten. Die Thessalonicher waren Nachahmer. Und wir werden in der nächsten Woche die zweite Hälfte des Kapitels anschauen und da werden wir sehen, in welcher Weise sie eben Nachahmer waren. Ich möchte auch nichts vorwegnehmen jetzt, aber wir müssen uns doch ganz kurz die Frage stellen. Ich möchte diese Frage stellen und auch beantworten, ganz kurz: Wie können wir Nachahmer der Apostel sein? In dieser Art und Weise, wie sie Vorbilder waren. Die meisten von uns sind ja keine Verkündiger oder Hirten oder Lehrer in der Kirche. Aber dennoch möchte ich sagen, dass wir zumindest Teile ihres Dienstes als Kirche nachahmen können, als ganze Kirche. Wir sind auch als ganze Kirche dazu berufen, das Wort Gottes in die Welt hinausgehen zu lassen. Wir sollten besorgt sein, dass wir Verkündiger berufen, die diesen besonderen Teil der Arbeit tun. Verkündiger zu sein, Hirten und Lehrer zu sein, so wie Paulus und die anderen Apostel und Evangelisten. Aber etwas mehr noch, was wir alle tun können, ist die Glaubenshaltung und die Lebenshaltung des Apostels nachzuahmen. Das war ja diese Haltung, die sie hatten bei ihrem Dienst und in ihrem Dienst, ist ja nicht nur geeignet für diesen speziellen Dienst, sondern es ist eine Lebenshaltung und eine Glaubenshaltung, die wir alle nachahmen können. Die Haltung, die Paulus für seinen Dienst beschreibt, ist geeignet, um das ganze Christenleben zu bestimmen. Die selbstlose und opferbereite Liebe, die er zeigte, ist nicht nur Programm für den vollzeitlichen Dienst, sondern ist das christliche Lebensprogramm. So wie es heißt in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. So können wir das tun. Und diese Verse zum Schluss noch, Philipper 2, Vers 2 bis 4. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig auf das eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. So können wir den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter nachahmen. In dieser geistlichen Haltung. Amen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns nicht nur eine Theorie gesandt hast, ein Buch vom Himmel, das uns sagt, wie wir leben müssen, sondern du hast uns in deinem Wort auch Leben gezeigt. Du hast uns Menschen gezeigt, die gelebt haben in diesem Leben, in dieser Kraft, die du schenkst, und hast uns gezeigt, wie wir das auch tun können, wie wir auch leben können in all dem, was die Väter unseres Glaubens gelebt und geglaubt und gehofft haben. Hab Dank, Herr, für diese Vorbilder. Hab Dank für die Vorbilder, die du uns auch gibst heute in Geschwistern, die ein Stück im Weg voraus sind, von denen wir auf diese Weise lernen können. Hab Dank, Herr, dass du unser Leben, das für uns manchmal schwer zu leben ist, dass du es reich machst durch das, was du in deinem Wort und unter uns auch an Vorbildern gibst. Amen.